mit Ludwig van Beethoven in die neue Woche. 8.30 Uhr ist es.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Jetzt wird weiter ermittelt. Begonnen ja schon in der vergangenen Woche. Wir befinden uns im Jahr 1557 in Florenz. Perspektiven heißt der neue Briefroman des französischen Autors Laurent Binet, gelesen von verschiedenen namhaften Schauspielerinnen und Schauspielern. Ich hole sie noch mal eben wieder rein in die Geschichte. Also der Maler Pontormo wird tot in einer Kapelle gefunden. Da hat er 11 Jahre lang im Auftrag des Herzogs Cosimo di Medici an einem Fresko gemalt. Nun gefällt das nicht jedem. Seine Darstellung nackter Körper wird vom strengen neuen Papst Paul IV. Abgelehnt. Der war vorher an der Spitze der römischen Inquisition und hasst Protestanten, Juden, Künstler, Bücher und Dinge dieser Art. Nun wird der ganze Fall untersucht von Giorgio Vasari im Auftrag des Herzogs. Sein Vertrauter Borghini hilft ihm dabei. Und jetzt hat er noch ein Problem dazu gekriegt, als ob der Fall nicht schon kompliziert genug werde. Das sind Dominikanerinnen, die sich als Hausbesetzerinnen betätigen.
Vincenzo Borghini an Giorgio Vasari.
Florenz, den 12. Februar 1557. Ich fürchte, Signor Giorgio, wir haben ganz andere Sorgen als eure braven Schwestern, und ich wäre höchst verwundert, wenn der Bannerträger von Arezzo, sobald er erführe, worüber ich euch jetzt in Kenntnis setzen muss, sich nicht auf das nächstbeste Schlachtross schwänge und im Schweinsgalopp nach Florenz eilte, wohin ihn weitaus dringlichere und wesentlichere Verpflichtungen rufen. Überdies stellt euch vor, weil euch die Sache so sehr am Herzen liegt, bin ich euch zuliebe bereit, bis zu einem halben Dutzend von euren Nonnen im Ospedale degli Innocenti unterzubringen, aber nicht mehr. Wie ihr mich geheißen hattet, bin ich im Vestibül des Palazzo gewesen, um das schmachvolle Gemälde eingehend zu untersuchen. Um dorthin zu gelangen, ließ ich mir den Weg von einem herzoglichen Pagen weisen, der mich durch den euch wohlbekannten Trubel zu dem Schrank geleitete, in dem man es verstaut hatte. Gott ist mein Zeuge, Giorgio, dass ich nicht von der Sorte bin, euch Märchen aufzutischen, aber das Bild war nicht mehr da. Ich ließ alle Schränke öffnen. Wir verbrachten den ganzen Vormittag damit. Wir haben alles durchwühlt. Kein Gemälde, nichts. Aufmerksam geworden durch unser Gepolter, tauchte plötzlich die Herzogin auf, von der ich dachte, sie sei nicht im Haus, denn ich hatte sie auf meinem Weg durch ihre Gemächer nicht gesehen, und fragte nach dem Grund für so viel Wirbel. Ich brauche euch nicht zu schildern, wie wütend sie wurde, als wir es ihr erklären mussten. Ich glaubte schon, sie würde uns auf der Stelle dem Schicksal der Pazzi zuführen. Und während ich diese Zeilen schreibe, glaube ich noch immer, dass sie überlegt, den Pagen und mich an den Galgen zu bringen. Und mit uns all jene, die zugegen waren. Ich habe ziemliche Angst, dass ihre Wut nur ein sanftes und zartes Lüftlein ist gegenüber der des Herzogs, der zum Glück gerade nicht in Florenz weilt, weil er ganz damit beschäftigt ist, sein Königreich Toskana zu schmieden. Allerdings zweifle ich nicht daran, dass die Herzogin ihn ins Bild gesetzt hat, und so müssen wir stündlich mit seiner Rückkehr rechnen. Ich flehe euch an, Signor Giorgio, beeilt euch, wenn ihr nicht den Leichnam eures Freundes unter den Fenstern des Palazzo baumeln sehen wollt. Denn auf niemanden hört der Herzog so wie auf euch. Und ihr seid der Einzige, der seinen Zorn zu besänftigen versteht.
Giorgio Vasari an Cosimo de' Medici, Herzog von Florenz.
13. Februar 1557. Um eure durchlauchtigste Exzellenz wie gewünscht vollumfänglich und bis in jede Einzelheit ins Bild zu setzen, über alles, was die Umstände betrifft, die sich auf das unerklärliche Verschwinden des Gemäldes beziehen, welches am 11. Februar von Signor Borghini festgestellt wurde, hier nun der heute verfasste Bericht auf Ersuchen eurer Durchlaucht durch ihren ergebensten Diener Giorgio Vasari, Maler, Architekt, Geschichtsschreiber und Mitglied im Geheimen Rat eurer Exzellenz. Am 11. Februar um die Mittagszeit begab sich Don Vincenzo Borghini, der Vorsteher des Ospedale degli Innocenti, auf Ersuchen von Vasari ins Vestibül eurer Majestät, um das fragliche Gemälde dahingehend zu studieren, ob er darauf Hinweise oder Spuren fände, die unseren Ermittlungen entgangen sein könnten. Bei dieser Gelegenheit wurde das Fehlen des Gemäldes festgestellt. Zuerst dachte Signor Borghini an einen Irrtum und ließ alle anderen Schränke öffnen, doch ohne Erfolg. Daraus war, nachdem die huldvoll erteilten Auskünfte ihrer Exzellenz der Herzogin eingeholt waren, wonach das Gemälde weder auf Anordnung ihrer noch eurer Exzellenz hin entfernt worden sei, zu folgern, dass es entgegen aller Logik des Augenscheins gestohlen worden war. Nach meinen ersten Erkenntnissen, die ich auch der Mitwirkung eurer Exzellenz verdanke, kann das Gemälde nur zwischen dem 6. Februar, dem Tag, an dem eure Hoheit es zuletzt in seinem Schrank verstaut gesehen hat, und dem vorgestrigen Tag entwendet worden sein. Nun, da es sich um ein Tafelbild auf Holz handelt und nicht um eine dieser Leinwände, deren Gebrauch sich bei den Malern von heute einer neuen Mode folgend auszubreiten droht, kann dieses, das sich ja nicht zusammenrollen lässt, unmöglich unsichtbar gemacht worden sein, woraus erhellt, dass sein Verschwinden einem Wunder zu gleichen scheint. Der Verursacher des Diebstahls muss also ein raffiniertes Mittel ersonnen haben, die Wachen zu täuschen oder eine andere List angewandt haben, um das Gemälde aus dem Palazzo herauszubefördern, denn es bleibt trotz allem Suchen unauffindbar. Wie auch immer es bestellt sein mag um dieses Rätsel, alle Späher eurer Exzellenz sind zur Stunde damit beschäftigt, ihm auf die Spur zu kommen. Und die Männer von Bargello durchsuchen die Häuser von all jenen, die in den vergangenen 5 Tagen ihren Fuß in den Palazzo gesetzt haben. Dies vorausgeschickt, da sich alles um die Ermordung von Pontormo dreht, haben wir doch andere Fährten aufgenommen, von denen ich eurer Exzellenz versichern kann, dass sie einigermaßen vielversprechend sind und im Bälde Früchte tragen werden. Und zwar die Suche nach der Frau, die in der Wohnung des Malers gesehen wurde, oder diese Merkwürdigkeit, die auf einer Wand in San Lorenzo beobachtet wurde und um deren Willen ich noch einmal umgekehrt bin und festgestellt habe, dass die Farben auf dem übermalten Teil sich im Lauf der Tage beim Trocknen von denen des übrigen Gemäldes immer weiter entfernten und nunmehr leicht davon abheben, so dass der übermalte Teil jetzt deutlich sichtbar ist, was nur eines heißen kann. Er muss von einem sehr geschickten Maler gemalt worden sein, aber nicht von Pontormo. Es besteht wohl kaum ein Zweifel daran, dass, wenn wir das Rätsel um den Tod des Malers aufklären, uns das auch ermöglichen wird, dasjenige um das Gemälde und sein Verschwinden zu verstehen. Ich gelobe Eurer Exzellenz mit Gottes Hilfe und der Mitwirkung von Präfekt Borghini, die Sache aufzuklären und das Gemälde wiederzufinden.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Diese Zeilen vertraue ich einem Offizier der Miliz an, der dich hoffentlich im Ospedale dell'Innocenti antrifft. Meinen Bericht an den Herzog habe ich hinausgezögert und ihm die Fortschritte der Ermittlung so vorteilhaft wie möglich geschildert. Doch ehrlich gesagt hatte ich nicht viel, womit ich seine Ungeduld hätte besänftigen können. Die Schwachköpfe von Bargello durchkämmen die ganze Stadt, um möglichst alle Prostituierten aufzutreiben. Glaubst du im Ernst, dass sie damit unserer abendlichen Besucherin habhaft werden? Aber ich tauge auch nicht mehr als sie, wenn ich, nur um nicht untätig zu wirken, sie begleite und ziemlich deprimiert in San Lorenzo hocke und mir beim Betrachten der Sintflut die Augen verderbe, in der Hoffnung, das Rätsel Pontormo zu knacken, während Bronzino sich mit der Auferstehung der Seelen abmüht. Anders als Pontormo zieht sich Bronzino nicht in seine Bärenhöhle zurück, aber wie alle Maler kann auch er es nicht leiden, wenn man ihm bei der Arbeit zusieht. Daher habe ich beschlossen, ihn in Ruhe zu lassen. Ich habe die Details des Freskos so penibel in mich aufgenommen, dass ich mich aufgebläht fühle wie einer dieser abscheulichen, Gottes Zorn zum Opfer gefallenen Wasserleichen. Ich gebe gerne zu, dass etwas Beeindruckendes an diesen Wänden ist, an dem heiligen Schrecken, den sie dem Betrachter einjagen, wenn er sich darauf einlässt. Ich glaubte zu ersticken. Und jetzt, da ich am Tisch in einem Bordell in Santo Spirito sitze und diesen Brief kritzele, um mich herum die Männer vom Bargello auf der Jagd nach ehrbaren Dirnen im Unterrock, die sich kreischend zur Wehr setzen, erst jetzt bekomme ich wieder Luft. Dieses fröhliche Durcheinander hilft meinem Geist klarer zu sehen. Natürlich finde ich die Frau, die nach Einbruch der Dunkelheit Pontorme besuchen kam, nicht hier. Doch nach allem, was wir über seinen Geschmack in derlei Dingen wissen, können wir die Hypothese eines Stelldicheins zu Pontormos Erbauung beiseite legen und sollten eine andere Denkfährte aufnehmen. Vielleicht ist die Frau nicht gekommen, um den Maler zu treffen, sondern weil sie wusste, dass sie ihn nicht antreffen würde. Und wenn es so wäre, wonach suchte sie? Angenommen, Nardini hätte uns nicht angelogen und es gäbe diese Frau. Stellen wir uns doch einmal vor, sie sei wegen des Bildes gekommen. Dann müsste ich einräumen, dass wir weder die Herzogin noch ihre Tochter ausschließen können. Nach unserer Kenntnis die beiden einzigen, die ein Motiv haben, sowohl dafür, das Gemälde in ihren Besitz zu bringen, als auch an dessen Schöpfer Rache zu nehmen für die Beleidigung. Natürlich könnte Nardini uns auch belogen haben. Und in diesem Falle müsste sich unser Verdacht gegen ihn richten. Es gibt jedoch noch eine dritte Möglichkeit, die wir erwägen sollten. Nardini hätte nicht gelogen und eine Frau wäre tatsächlich des Nachts in Pontormos Wohnung eingedrungen, dies aber nicht wegen des Gemäldes, sondern wegen etwas anderem. Aber was könnte das sein? Außer Gemälden, Zeichnungen und Skizzen gab es nichts zu holen. Ich bitte euch herzlich, mein Freund, ich bin darauf angewiesen, dass ihr mir zu Hilfe kommt, den Nebel zu vertreiben, der diese heikle Geschichte umhüllt. Lasst uns heute Abend zu Daniello gehen, dort eine Flasche Weißwein leeren und ein Zicklein verspeisen. Und wenn wir Vaki begegnen, wird er durchblicken lassen, was er vermutet, aber natürlich kein Wort über die Herzogin und ihre Tochter.
Giorgio Vasari an Michelangelo Buonarroti.
Dass ihr nicht in Florenz seid, einzigartiger und großartiger Meister, um mit eigenen Augen das Fresko zu sehen. Denn genau euer scharfes und unbestechliches Auge bräuchten wir hier dringend. Ich bin mir inzwischen fast sicher, dass der Übergang, den ich in der Sintflut bemerkt hatte, nicht von Pontormos Hand ist. Ich schließe das aus einer Farbabweichung, die nach ein paar Wochen Trocknen zum Vorschein gekommen ist und für die es meiner Meinung nach nur eine Erklärung gibt. Wer das gemacht hat, kannte nicht die Rezepturen, nach denen Pontormo seine Farben anmischte und orientierte sich beim Mischen zu sehr an den bereits getrockneten Stellen. Wenn ich damit richtig liege, hat der Fälscher allerdings Großartiges geleistet. Und das kann nur einem außerordentlich geschickten und mit großem Talent begabten Maler gelungen sein. Damit ist der rezepturenkundige, aber in der Malkunst unbewanderte Farbmischer gleich doppelt außer Verdacht. Gewiss herrscht hier kein Mangel an begabten Malern, und sie alle müssen wir in Betracht ziehen, außer Signor Salviati, der seit einem Jahr in Frankreich ist und dort das Schloss des Kardinals von Lothringen ausmalt. Doch wessen soll man sie verdächtigen? Ein Stückchen Wand übermalt zu haben? Noch immer gelingt es mir nicht, die Verbindung zwischen diesem Gemälde und Pontormos Tod zu fassen zu bekommen. Und doch muss beides zusammenhängen. Könnte es sein, dass Pontormo jemanden dabei überrascht hat, wie er seine Sintflut übermalte? Er konnte es nicht ertragen, dass man einen Blick auf sein Werk warf. Wie viel weniger hätte er geduldet, dass ein fremder Pinsel daran rührt? Ist er wütend geworden? Ist ein Streit entbrannt? Folgt darauf ein Kampf, bei dem der Eindringling ihm einen Schlag mit dem Hammer versetzt und ihn mit einem Meißelstoß umbringt? Wenn die Szene, wie ich sie mir gerade vorstelle, auch nur entfernte Ähnlichkeit hat mit der, die sich unter dem Altar von San Lorenzo abgespielt hat, müssten wir Rivalität als Mordmotiv in Betracht ziehen. Und veranschlagt man eine stupende Fähigkeit zur Nachahmung von Pontormos Malstil mit, läuft alles auf denselben Mann zu. Den jungen Naldini halte ich bei seinem Ausbildungsstand nicht für fähig, seinen Meister mit dermaßener Sicherheit im Strich nachzuahmen. Von allen, die durch Pontormos Schule gegangen sind, gibt es eigentlich nur einen, der ausreichend Meisterschaft beanspruchen kann, um solch ein Ergebnis zu erzielen. Sagt mir, göttlicher Meister, was ihr von diesen Hirngespinsten haltet, die mir die Schamröte auf die Stirn treiben und den Schlaf rauben, die ich aber erst erschöpfend abhandeln muss, um sie danach besser ausschließen zu können.
Agnolo Bronzino an Michelangelo Buonarroti.
Florenz, den 15. Februar 1557. Eine ziemlich einzigartige Aufgabe hat mir die unergründliche Vorsehung zuerkannt und mir dabei großen Kummer und große Ehre zuteil werden lassen, indem sie mir erst Jacopo genommen und mich anschließend beauftragt hat, sein Werk zu vollenden. Wolle Gott, dass ich mich dessen würdig erweise. Doch wenn sich herausstellte, dass ich der Herausforderung nicht gewachsen bin, so läge das ganz gewiss nicht daran, dass es mir an Mut oder an Opferbereitschaft mangelte. Dem göttlichen Michelangelo brauche ich nicht zu erzählen, was es heißt, sich mit Leib und Seele seiner Kunst hinzugeben. Doch ich möchte euch ein Gefühl vermitteln, das ihr vielleicht vergessen habt. Denn seit der Zeit, da ihr als junger Lehrling bei Ghirlandaio wart, hat sich eure Begabung wohl nie mehr einem anderen dienend untergeordnet. Ihr könnt euch den Zustand von Euphorie gepaart mit Angst kaum vorstellen, in den mich die Baustelle in San Lorenzo versetzt. Schwer drückt mich die Aufgabe, Jacopos Fresken zu vollenden, aber zugleich, was für eine Freude, in seine Fußstapfen zu treten. Von Tag zu Tag wühle ich mich tiefer hinein in seine Wandgemälde, seine Sintflut, seinen Christus, seinen Moses, seine Ertrunkenen, sein ganzes Bestiarium. Ich lebe inmitten der Löwen, Giraffen und Schafe. Ich zittere vor Gottes Zorn. Ich berausche mich mit Noah. Ich sterbe mit den Gestorbenen. Ich auferstehe mit Gottes Erwählten. Ich besteige die Arche. Ich fahre mit den Seelen gen Himmel. Und während ich mich damit abmühe, stets den richtigen Farbton zu treffen, bluten mir die Hände wie Adam und Eva unter schwerster Arbeit. Bin ich im Himmel oder in der Hölle? Ich weiß es nicht zu sagen. Wie Eurydike, die hinter Orpheus hergeht, setze ich meine Schritte in die Spuren von Jacopo. Ich folge ihm wie sein Schatten und doch bleibe ich auf seine Begabung angewiesen. Wenn ich nach ihm male, wenn ich den Pinsel an der Wand ansetze, nehme ich kaum etwas wahr von den Störenfrieden, die sein Werk sehen wollen und auch meines. Ich bin mit Jacopo allein. Ich muss fühlen wie er, sehen wie er, malen wie er, denken wie er. Ich muss seine Sprache annehmen. Meine Stimme muss mit der seinen verschmelzen. Ich muss in seine Seele eintauchen. Gewiss, niemand kannte ihn besser als ich, und ich erinnere mich an die Zeiten, als die Leute unser Werk verwechselten. So sehr hatte seine Unterweisung einen Stil bei mir herausgebildet, der dem seinen vergleichbar war. Doch ihr wisst, göttlicher Meister, dass der Stil nichts ist ohne den Geist, oder vielmehr, dass Stil und Geist ein und dasselbe sind. Je mehr ich an seinem Werk arbeite, je mehr glaube ich, sein Geheimnis zu durchdringen. Aber selbst ihr, unvergleichlicher Meister, dessen Begabung mehr von göttlicher als von irdischer Art ist, dürft nicht verkennen, wie brüchig die Wege der Eingebung sind. Jederzeit kann der Zauber abreißen. Jederzeit kann Jacopos Geist hinter mir auftauchen, mit anklagendem Finger auf mich zeigen und mich ohne ein Wort der Erklärung als unerwünschten Eindringling verabschieden. Ich muss vorankommen, mit Ruhe, entschlossen, im dunklen Wald seiner Seele. Dort jeden Baum, jeden Zweig, jeden Erdballen erkennen, das Moosgewebe auf einer Wurzel, wissen, wann ein singender Vogel zu malen ist, wann ein Fuchs, der gerade aus seinem Bau hervorkommt, Pilze zum Pflücken, eine Wildsau, die ihre Jungen säugt, den Harzfluss an einem Baumstamm. Ich muss in seinem Werk zu Hause sein. Ich muss bei Jacopo wohnen. In technischer Hinsicht kann ich mich zum Glück auf seinen Farbmischer verlassen, der mir Auskünfte gibt über die Mixturen und der mir dabei hilft, die Tönungen beizubehalten, die Jacopo zu Lebzeiten festgelegt hat. Und so hoffe ich mehr als alles auf Erden, dass ihr mir euren Rat geben könnt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Herzog, Vasari und alle Florentiner nicht unterscheiden können, was von mir ist und was von Jacopo, und ich bilde mir nicht viel darauf ein. aber als höchsten Erweis möchte ich unser, Jakobus und mein gemeinsames Werk eurem Auge vorführen.
Michelangelo Buonarroti an Giorgio Vasari.
Rom, den 16. Februar 1557. Signor Giorgio, mein lieber Freund, Gott sei mein Zeuge, dass ich nur gegen meinen Wunsch und höchst widerwillig vor 10 Jahren auf Anordnung von Papst Paul III. Die Aufgabe auf mich genommen habe, den Petersdom in Rom zu errichten. Und wenn die Bauarbeiten so fortgeschritten wären, wie sie damals begonnen hatten, wäre das Bauwerk heute in einem Stadium, das es mir erlaubte, nach Florenz zu kommen, wie ich es gerne möchte. Doch die Knappheit der Mittel hat alles verzögert. Genau in dem Augenblick, als wir an die wichtigsten und schwierigsten Stellen gekommen waren. Wenn ich hier aufgäbe, würde ich mich dem größten Spott aussetzen. Und im Übrigen wäre es Sünde, sich das krönende Lob für all die Mühen entgehen zu lassen, für all die Schmerzen, die ich in diesen 10 Jahren aus reiner Gottesfurcht ertragen habe. Um auf unser heutiges Thema zu kommen, so müsste ich tatsächlich dieses übermalte Wandfeld, das euch bei euren Ermittlungen so wichtig ist, einmal selbst sehen. Seid ihr denn sicher, dass Bronzino der Einzige ist, der Noah mit seiner Giraffe und seinem Schaf neu malen konnte? Habt ihr die jüngsten Arbeiten von Naldini gesehen? Der Junge hat vielleicht größere Fortschritte gemacht, als ihr euch vorstellen könnt. Und hat nicht Bronzino selbst den jungen Allori als Assistenten, dessen Können ich mit Überzeugung rühme, seit ich mich bei seinem Aufenthalt in Rom davon überzeugen konnte? Und ihr selbst? Könntet nicht auch ihr diese Übermalung vorgenommen haben? Wenn man nur genau genug hinsieht, herrscht also in Florenz kein Mangel an Verdächtigen. Überdies muss der Urheber des falschen Übergangs keineswegs der Mörder sein. Ja, es ist trotz euren luziden Schlussfolgerungen mitnichten auszuschließen, dass Pontormo selbst sein Werk übermalt hat. Ihr gründet eure Verdächtigungen zugleich darauf, dass das den Gesetzmäßigkeiten der Freskenmalerei zuwiderliefe und dem, was euch zur Person bekannt ist und eurem Sinn für Logik widerspräche. Doch habt ihr mir nicht selber mehrfach angedeutet, dass Signor Pontormo zumindest einigermaßen exzentrisch, um nicht zu sagen, verrückt war? Ich will mich nicht in eure Ermittlungen einmischen, sondern nur an eure Bedachtheit appellieren. Meines Erachtens wäre es voreilig, Bronzino anzuklagen, denn letztlich habt ihr keinerlei Beweis. Mit Sicherheit genügt es nicht, aus einem Verbrechen einen Vorteil zu ziehen, um schon der Schuldige zu sein. Das lebende Beispiel dafür ist Herzog Cosimo, der infolge eines Mordes, mit dem er nichts zu tun hatte, 18-jährig plötzlich an der Spitze von Florenz stand.
Michelangelo Buonarroti an Agnolo Bronzino.
Rom, den 17. Februar 1557. Signor Agnolo, euer Brief weckt meine Neugier, indem er ein noch dringenderes, wenn dies denn möglich ist, Bedürfnis hervorruft, das Fresko zu sehen. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es mir gelingt, ehe ich von Gott aus diesem Leben abberufen werde, es im von euch vollendeten Zustand zu sehen. Denn ich halte euch für einen hervorragenden Maler, der seinem betrauerten Meister in nichts nachsteht. Zu der Farbabweichung, von der ihr sprecht, wenn ihr glaubt, dass dieses Detail das Ganze verfälscht, dann muss es neu gemacht und übermalt werden. Wenn ihr aber befindet, dass die Abweichung so gering und unauffällig ist, dass sie am Ganzen nichts ändert, dann könnt ihr sie vielleicht so belassen. Was eure Vorstellung angeht, ich hätte mich nie in eurer Lage befunden, die Arbeit eines anderen fortzusetzen und abzuschließen, so schmeichelt ihr mir, denkt dabei aber zu sehr als Maler. Was, glaubt ihr, mache ich hier in Rom seit so vielen Jahren? Es lässt sich nicht leugnen, dass Bramante als Architekt den Besten seit dem Altertum gleichkommt. Als Erster hat er den Plan für den Petersdom gezeichnet. Nicht düster, sondern hell und lichtdurchflutet. Ringsum freistehend, ohne eine einzige Achse des Palazzo zu stören. So wie ihr das Werk Pontormos verteidigt gegen die Herzogin, die es gern zerstört sähe, verteidige ich das Erbe Bramantes. Und ich möchte es bewahren vor dem Dummkopf San Gallo, Gott sei seiner Seele gnädig, und all den Feinden der Kunst, von denen es heutzutage in Rom und in ganz Italien wimmelt.
Marco Moro an Giovanni Battista Naldini.
Glaubst du, Battista, deine Lage ähnelt mehr der meinen oder der deines Meisters? Hast du, nun da er tot ist, seinen Platz eingenommen? Was mich befremdet, dass ich zwar Bronzino jeden Tag in San Lorenzo begegne, nicht aber dir. Bronzino bekommt Besuch vom Herzog und wird im Palast empfangen. Bronzino trägt schöne höfische Kleidung, du trägst ölverschmierte Lumpen. Bronzino verkehrt mit den Oberen, porträtiert sie, spricht von gleich zu gleich mit den Barkis, Vasaris und Borghinis. Und du? Wer interessiert sich für dich? Glaubst du, man wird dich noch lange im Haus deines Meisters wohnen lassen? Bronzino wird es erben und dich daraus vertreiben oder ein entfernter Verwandter, der aus dem Nichts auftaucht. Du wirst sehen. Pontormo hat dich nicht als Schüler behandelt, sondern als Dienstboten. Ich mischte ihm die Farben an, du erledigtest seine Einkäufe, er war nie zufrieden und brüllte dich und mich die ganze Zeit an, nur dass ich abends nach der Arbeit gehen konnte, während du in seinem Haus die Nacht verbrachtest. Ihr Schüler haltet große Stücke auf euer Geschick beim Zeichnen. Und doch kommt es mir so vor, als hätten dir deine Zeichenkünste bis heute nicht viel gebracht. Um auf den Markt zu gehen und etwas zu essen einzukaufen, sind Fähigkeiten in Malerei, Bildhauerei, Zeichnen oder Musik nicht sonderlich wichtig. Battista, hast du denn vergessen, dass du andauernd über deinen Meister lästertest? Warst du damals zufrieden mit deiner Lage? Und bist du es, seit er tot ist? Du wirst mir erwidern, Bronzino sei damals an deiner Stelle gewesen und jetzt seist wohl du einmal dran. Aber bedenke, Genosse, nicht jeder kann ein Michelangelo sein. Ich habe mich über Sandro Allori erkundigt. Er ist der Sohn eines erfolgreichen Schmiedes, der es mit Waffenhandel zu Wohlstand gebracht hat. Aber du, wer bist du? Der Sohn eines einfachen Seemanns, aufgewachsen im Waisenhaus der Innocenti, von einem galligen alten Maler mehr gekauft als adoptiert, der dich als Sklaven hielt. Battista, schließe dich uns an. Wenn das Volk der kleinen Handwerker, Händler und Lehrlinge seine Kräfte mit denen der Arbeiter, Dienstleute und Angestellten vereinigt, dann wird jeder Einzelne daraus den größten Vorteil ziehen. Denn unsere Stimme wird genug Gewicht haben, die Gründung neuer Zünfte zu fordern. Nicht hierarchisch, sondern in der Breite, denen neue Rechte zugestanden werden. Und du, Battista? Was ist deiner Meinung nach das sicherste Mittel, dein Los zu verbessern? Abwarten, bis die Oberen sich herbeilassen, deine Arbeit wahrzunehmen und dich mit einem Auftrag zu würdigen? Warum sollten sie das tun, wo die Bronzinos, Vasaris, Salviatis und Bandinellis für sie bereitstehen? Da kannst du dir gleich einen Lotterieschein kaufen, denn sie werden dir nicht den Gefallen tun, sich alle auf einmal ermorden zu lassen. Und selbst wenn Bronzino das Zeitliche segnen sollte, wer würde wohl seinen Platz einnehmen? Du oder Allori? Du siehst, wie ungewiss dieser Weg ist. Ich schlage dir einen anderen vor, auch nicht frei von Hindernissen, aber er hilft dir aus deiner Einsamkeit heraus und schenkt dir Brüder, wie du sie noch nie hattest und wie es ein Allori, darauf gehe ich jede Wette ein, nie für dich sein wird. Ehrlich gesagt habe ich nur eine Bitte. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, finde heraus, an welchem Abend Bronzino wieder eine Essenseinladung macht und lass es mich so rasch wie möglich wissen.
Die sechste Folge aus Laurent Binets Roman Perspektiven, übersetzt von Christian Wachinger, erschienen übrigens im Rowohlt Verlag. Diese Folge ab jetzt 7 Tage für Sie zum Nachhören in unserer NDR Kultur App oder auf unserer Homepage ndr.de/kultur.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen hat sich CDU-Generalsekretär Lindemann angesichts des Ergebnisses seiner Partei erfreut gezeigt. Die CDU sei Kommunalpartei Nummer 1, sagte Lindemann im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Trotz des Stimmenzuwachses der AfD habe die CDU die Wahlen klar gewonnen.
Wir sind weit größer als die AfD. Ich glaube, mehr als doppelt so groß, wenn man zusammenzählt. Die Herausforderung bleibt, so trivial und banal es sich anhört. Wir müssen schlicht und einfach die Probleme lösen. Dass wir den Menschen diese Sicherheit geben, nicht nur objektiv, auch subjektiv. Das beginnt beim Thema Migration, wo wir gehandelt haben. Friedrich Merz als Bundeskanzler mit Alexander Dobrindt. Wir haben die Zahlen um 60% die illegale Migration gesenkt. Und da müssen wir jetzt weitermachen bei anderen Themen. Und das Ordnungsversprechen in Sachen, dass der Staat funktioniert. Wir müssen es jetzt machen.
CDU-Generalsekretär Lindemann. Der Vizechef des Verfassungsschutzes, Sinan Selin,